Dieser Podcast wurde inhaltlich von Nikolaus Stapels zusammengestellt. In dieser Reihe erzählen wir wahre Geschichten aus der Welt der Cyberkriminalität, der IT-Sicherheit und digitaler Risiken. Es sind Geschichten, die zeigen, wie schnell Unternehmen verwundbar werden können und wie wichtig es ist, aus den Fehlern anderer zu lernen, bevor man selbst betroffen ist. Hallo, ich bin Nora.
Und ich bin Nico.
Stell dir mal vor, es ist ein völlig normaler Büromorgen, sagen wir Anfang 2021. Du kommst mit deiner ersten Tasse Kaffee an den Schreibtisch und klappst den Laptop auf.
Genau, der ganz normale Wahnsinn am Morgen.
Ja, die E-Mails trudeln so ein, Kalendertermine werden hin und her geschoben, Rechnungen und Angebote werden verschickt. Alles wirkt absolut ruhig. Also da ist kein lauter Knall, keine flackernden Bildschirme oder so.
Und schon gar keine dramatische Erpressernachricht, die da plötzlich aufpoppt.
Richtig, doch unbemerkt im Hintergrund, tief auf dem E-Mail-Server deines Unternehmens, findet in genau diesem Moment ein massiver digitaler Einbruch statt. Und die einzigen Zeugen sind leise, völlig unauffällige Zeilen in irgendwelchen riesigen Logdateien.
Die wahrscheinlich auch niemand jemals liest.
Genau. Und um hier direkt mal die technische Ausgangslage zu klären, wir blicken heute nämlich nicht auf Microsoft 365 oder irgendwelche Cloud-Dienste, die weit weg bei großen Anbietern liegen. Nein.
Wichtiger Punkt, ja. Es geht heute wirklich um Systeme, die physisch in den Unternehmen stehen. Also sogenannte On-Premises-Server.
Quasi die Dinger im eigenen Keller.
Exakt. Konkret sprechen wir über Microsoft Exchange-Server, die halt lokal im eigenen Rechenzentrum oder von lokalen IT-Dienstleistern betrieben werden. Und das entscheidende Merkmal dieser Systeme ist, dass sie direkt aus dem offenen Internet erreichbar sind.
Und das ist genau der Punkt, an dem wir mal ansetzen müssen. Warum ist ausgerechnet der lokale E-Mail-Server ein derart lukratives Ziel für, naja, für hochprofessionelle Angreifer?
Weil das Ding das absolute Herzstück der Organisation ist.
Eben. Wir neigen ja oft dazu, den Mail-Server als so eine Art digitales Fließband zu betrachten, das einfach nur Textnachrichten transportiert. Aber wenn man genauer hinsieht, bündelt dieses eine System die gesamte Unternehmensidentität.
Da liegen ja nicht nur Kundenkontakte, ne?
Nee, absolut nicht. Da liegen sensible Vertragsanhänge, interne Freigaben und vor allem, und das vergessen viele, der Mail-Server ist der Schlüsselmeister.
Oh ja, die Passwort-Resets.
Genau das. Wenn du bei einem Webdienst, bei deiner Bank oder in der Buchhaltungssoftware auf Passwort vergessen klickst, wo landet dann dieser Reset-Link?
Immer im E-Mail-Postfach.
Richtig. Ein Spion muss sich also überhaupt nicht die Mühe machen, komplexe Abteilungsstrukturen zu hacken. Ein Exchange-Server ist quasi wie die zentrale Poststelle eines Unternehmens.
Schönes Bild, ja.
Der Spion setzt sich einfach virtuell in die Poststelle. Denn alle Geheimnisse kommen früher oder später genau dort vorbei.
Und diese organisatorische Bedeutung, die paart sich halt mit einer fatalen technischen Notwendigkeit. Damit dieser Server überhaupt seinen Job machen kann, muss er zwingend am Internet hängen.
Also damit ich von zu Hause über das Webinterface auf die Mails zugreifen kann, oder?
Ganz genau. Oder damit dein Smartphone sich synchronisiert. Dafür lauscht der Server permanent auf Port 443 nach eingehenden Verbindungen. Er steht ununterbrochen im digitalen Schaufenster sozusagen.
Und im Internet laufen rund um die Uhr automatisierte Scanner von kriminellen Gruppen, oder?
Ja, pausenlos. Die suchen das gesamte Netz systematisch nach genau solchen exponierten Systemen ab. Das ist keine gezielte Spionage gegen ein spezifisches Unternehmen,
sondern eher so ein riesiges industrielles Trawler-Netz, das alles mitnimmt, was verwundbar aussieht?
Exakt. Und das bringt uns zum Januar 2021. Sicherheitsforscher von DevCore und Volex City bemerken bei einigen ihrer Kunden plötzlich extrem merkwürdige Aktivitäten auf genau diesen Exchange-Servern.
Was genau war da los?
Naja, da flossen Daten ab, aber auf eine Art und Weise, die eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Die Angreifer riefen scheinbar harmlose Dateien im Webordner des Servers auf.
Was für Dateien meinst du da?
Winzige Grafiken oder simple CSS-Dateien, die eigentlich nur dafür da sind, das visuelle Layout der Anmeldeseite hübsch aussehen zu lassen.
Okay, das klingt auf den ersten Blick, als würde jemand die Fußmatte klauen, anstatt ins Haus einzubrechen.
Das ist ein guter Vergleich, ja. Aber hinter diesem scheinbar banalen Zugriff verbarg sich ein echter technischer Albtraum, eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle.
Hol uns da kurz ab. Zero-Day bedeutet, die Verteidiger wissen noch gar nichts davon, richtig?
Genau. Das Erschreckende an einem Zero-Day ist diese Asymmetrie. Die Angreifer nutzen eine kritische Lücke aktiv aus, von der weder Microsoft als Hersteller noch die IT-Abteilungen überhaupt wissen, dass sie existiert.
Du verteidigst dich also gegen eine Waffe, die du gar nicht kennst.
Richtig. In diesem konkreten Fall, der Schwachstelle ProxyLogon, nutzten die Angreifer eine Server-Side-Request-Forgery aus.
Das klingt kompliziert.
Ist es auch. Aber im Grunde haben sie diese kleine, harmlose Anfrage an die Layout-Dateien so manipuliert, dass der Server sie komplett fehlinterpretiert hat.
Das heißt, der Server nimmt die schädlichen Befehle von außen an und reicht sie intern an sich selbst weiter.
Ganz genau. In dem Glauben, es sei eine absolut vertrauenswürdige Systemanweisung.
Warte, das heißt, die knacken das Schloss gar nicht von außen auf? Das ist ja quasi so, als würde ein Einbrecher vor der Bank stehen, ein Funkgerät zücken und die Stimme des Chefs so perfekt imitieren, dass der Wachmann drinnen die Tür von innen öffnet.
Ja, exakt so kann man sich das vorstellen. Der Angreifer trickst das System aus, damit es sich selbst kompromittiert. Und die Konsequenz daraus war absolut verheerend.
Inwiefern?
Durch diesen Mechanismus erlangten die Angreifer sofort höchste Systemrechte, also die sogenannten Systemrechte unter Windows.
Ohne jemals ein Passwort eingegeben zu haben?
Ohne Passwort, ohne Benutzernamen zu erraten und es gab auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sie hätte aufhalten können. Der Server hat ihnen die volle Kontrolle quasi auf dem Silbertablett serviert.
Wahnsinn. Dann spulen wir mal ein bisschen vor zum 2. März 2021. Da schlägt Microsoft dann weltweit Alarm und veröffentlicht diese außerplanmäßigen Notfallpatches.
Ja, der Tag ist vielen Admins im Gedächtnis geblieben.
Das glaube ich. Man sollte ja meinen, das wäre der Moment, an dem die IT-Welt aufatmet. Also die Lösung ist da, das Update kann installiert werden und gut ist.
Schön wär's. Stattdessen eskalierte die Situation an dem Tag erst so richtig. Sobald Microsoft nämlich erklärte, was dieses Update eigentlich repariert, war die Bauanleitung für den Angriff für alle sichtbar.
Ach krass. Also wussten jetzt alle Hacker, wie es geht?
Genau. In der Community sagt man, the exploit is out of the bag. Plötzlich war es nicht mehr nur diese hochspezialisierte, mutmaßlich staatliche Hackergruppe aus China, die unter dem Namen Hafnium operierte.
Sondern jeder, der einen Scanner bedienen konnte.
Ja, innerhalb von Stunden adaptierten über 10 verschiedene kriminelle Gruppierungen diese Methode. Die haben ihre massiven Scanner angeworfen und jeden einzelnen ungepatchten Exchange-Server weltweit angegriffen.
Das muss ein absurdes Wettrennen gewesen sein. Die Admins versuchen verzweifelt, den Ladebalken für das Update auf 100% zu bekommen, während die Angreifer im Minutentakt Server übernehmen.
Es war das absolute Chaos. Und hier müssen wir auch über einen riesigen Denkfehler sprechen, den viele damals gemacht haben.
Welchen meinst du?
Die Illusion des Patchings. Exakt. Viele Administratoren haben Nächte durchgearbeitet, das Update eingespielt, den Server neu gestartet und dann erleichtert einen Haken an die Sache gemacht.
So nach dem Motto, Maha, wir haben das Update installiert, wir sind sicher.
Genau. Aber das Update schließt nur die Lücke. Was dieses Update nicht tut, ist jemanden aus dem Netzwerk zu werfen, der bereits drin ist.
Ah, verstehe. Das Update repariert also nur das kaputte Schloss an der Vordertür?
Ja, genau.
Aber das nutzt uns halt gar nichts, wenn der Einbrecher längst im Haus ist, sich im Keller versteckt und sich schon einen eigenen Schlüssel nachgemacht hat.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Die Angreifer wussten ja genau, dass ihre Zeit abläuft, sobald der Patch rauskommt. Ihr primäres Ziel war in dieser Phase also Persistenz.
Also dauerhafter Zugriff.
Richtig. Sie nutzten den ersten Einbruch, um sogenannte Webshells auf den Servern zu hinterlegen. Eine der bekanntesten hieß da China Chopper.
Webshell, das klingt nach einem massiven Programm.
Eben nicht. Das darfst du dir nicht als riesiges Schadprogramm vorstellen. Eine Webshell ist oft nur eine winzige Textdatei, teilweise eine einzige Codezeile, die irgendwo tief in den Systemverzeichnissen abgelegt wird.
In den Ordnern, wo tausende Dateien liegen?
Genau. Und wenn der Angreifer später diese unscheinbare Datei über das Internet aufruft, öffnet sich eine Eingabeaufforderung und er hat wieder volle Kontrolle. Da nützt der beste Patch nichts mehr.
Weil diese Webshell über die völlig regulären Webprotokolle kommuniziert, ne? Die man ja nicht blockieren kann, ohne den ganzen E-Mail-Verkehr lahmzulegen.
Richtig, das ist auch der Grund, warum herkömmliche Antivirensoftware damals oft total stumm blieb. Die sucht nach bekannten Virensignaturen. Aber so eine Textdatei geht einfach im Rauschen unter.
Die perfekte Tarnung also. Wenn die Angreifer sich diese Persistenz dann gesichert haben, was tun die dann eigentlich in den Systemen? Es gab ja damals so diese Panikmache, dass alle betroffenen Server sofort verschlüsselt werden.
Das ist eine super wichtige Differenzierung. Ein kompromittierter Server führte nämlich nicht zwingend sofort zu einem Ransomware-Vorfall.
Sondern?
Die ersten Akteure wie Hafnium hatten es primär auf Spionage abgesehen. Die durchsuchten die Server, exportierten Adressbücher und luden ganze Postfächer herunter.
Und dann?
Der nächste, viel gefährlichere Schritt war das sogenannte Lateral Movement, also die Seitwärtsbewegung im Netzwerk. Dafür nutzten sie ein Tool, um einen sogenannten LSSS-Dump durchzuführen.
Okay, warte mal. Lass uns das kurz aufschlüsseln. Weil das ist ein extrem mächtiger Hebel. LSSS, das steht für den Prozess in Windows, der für Sicherheitsrichtlinien und Passwörter zuständig ist, oder?
Ganz genau.
Das heißt, wenn ich mich morgens an meinem Rechner anmelde, speichert Windows mein Passwort in diesem Arbeitsspeicherprozess, damit ich es nicht jedes Mal neu eintippen muss, wenn ich auf ein Netzlaufwerk zugreife.
Völlig korrekt. Es ist eigentlich eine reine Komfortfunktion von Windows. Aber die wird hier zur massiven Schwachstelle. Die Angreifer greifen direkt auf den Arbeitsspeicher des Servers zu und kratzen diese Passwörter quasi im Klartext oder als Hashwert daraus.
Ach du meine Güte. Plötzlich haben die also die Zugangsdaten von hochrangigen Administratoren, die sich kürzlich am Server angemeldet haben?
Ja. Und mit diesen gestohlenen Schlüsseln verlassen sie den E-Mail-Server und breiten sich im gesamten restlichen Unternehmensnetzwerk aus. Die übernehmen dann Domain-Controller und nisten sich wirklich tief ein.
Selbst wenn das Ganze in Anführungszeichen nur bei Spionage bleibt, sind die geschäftlichen Konsequenzen doch katastrophal. Wir sprechen hier von Angreifern, die wochenlang den internen E-Mail-Verkehr mitlesen.
Die wissen dann alles.
Absolut. Die studieren die Tonalität im Unternehmen. Die wissen genau, wer für Zahlungsfreigaben zuständig ist und wann große Rechnungen an Dienstleister rausgehen.
Und damit können sie dann perfekte interne Phishing-Mails schreiben.
Richtig. Da kommt dann eine E-Mail vom echten Account des Geschäftsführers mit dem echten Schreibstil als Antwort auf einen bestehenden E-Mail-Verlauf. Da steht dann nur drin, hey, bitte die Bankverbindung für die nächste Überweisung auf dieses neue Konto ändern. Da schrillen doch bei keinem Mitarbeiter die Alarmglocken.
Wie denn auch? Es kommt ja vom echten Account. Und erst viel später traten dann Trittbrettfahrer auf den Plan, die diese liegen gelassenen Webshells übernommen haben, um Systeme tatsächlich mit Ransomware wie Dearcry zu verschlüsseln.
Was ja auch diesen großen Irrglauben von vielen kleinen und mittleren Unternehmen entlarvt. Oft heißt es ja, warum sollte ein hochkomplexer Hacker unseren Handwerksbetrieb angreifen? Wir haben doch keine Staatsgeheimnisse.
Ja, das höre ich in der Praxis ständig. Aber die harte Realität ist halt, der automatisierte Scanner, der das Internet durchkämmt, der liest kein Impressum. Ihn interessiert nicht, ob da ein DAX-Konzern, ein Krankenhaus oder eine lokale Bäckerei antwortet.
Die Logik ist rein binär. Verwundbar oder nicht?
Genau. Wenn das System angreifbar ist, wird die Lücke ausgenutzt und die Webshell platziert. Der Profit wird oft erst Monate später gemacht, wenn diese Zugänge in Untergrundforen verkauft werden.
Okay, wenn wir diese Dimension betrachten, wird auch klar, warum das bloße Einspielen von so einem Update fast schon fahrlässig ist. Wenn die Angreifer bereits drin sind, Webshells platziert haben und mit gestohlenen Passwörtern rumlaufen, wie gewinnt man als Unternehmen überhaupt die Kontrolle zurück?
Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Es geht um aktive Erkennung, sogenanntes Threat Hunting.
Man wartet also nicht, bis das Antivirenprogramm piept.
Genau. Man durchsucht das eigene Netzwerk proaktiv nach schmutzigen Fußabdrücken. Wir suchen nach Indicators of Compromise, kurz IOCs.
Was kann das sein?
Aufstellige Dateinamen, ungewöhnliche Netzwerkverbindungen mitten in der Nacht. Oder Prozesse, die von Dateien gestartet werden, die das gar nicht tun dürften. Dafür ist eine akribische Log-Analyse unerlässlich.
Und genau da sehe ich in der Praxis ein riesiges Problem. Wenn ein Unternehmen die Server-Logs so konfiguriert hat, dass sie nach, sagen wir mal, 7 oder 14 Tagen überschrieben werden, einfach um Speicherplatz zu sparen, dann sind diese Spuren doch komplett weg.
Ja, das ist der absolute Worst Case.
Also wenn der Einbruch im Januar passierte, Microsoft aber erst im März warnt, schaut die IT in leere Log-Dateien. Man ist historisch komplett blind.
Und ohne historische Daten kann ein Incident-Response-Experte keine belastbaren Aussagen treffen. Deshalb fordern Frameworks wie NIST ja auch nicht nur Prävention. Es geht um Identify, Protect, Detect, Respond und Recover.
Viele sind halt meisterhaft im Protect, also Firewalls und Updates, ignorieren den Rest aber.
Leider ja. Eine saubere Reaktion bei diesem Hack bedeutete damals, spezielle Microsoft-Tools wie das MSEAT-Tool zu nutzen, um den Speicher nach aktiven Webshells zu durchsuchen.
Und betroffene Server vom Netz zu isolieren, oder?
Ja, sofort. Und ganz entscheidend, da man davon ausgehen musste, dass Passwörter aus dem Arbeitsspeicher gestohlen wurden, mussten sämtliche Administratoren-Passwörter proaktiv zurückgesetzt werden.
Puh. Und wir dürfen eine gewaltige rechtliche Konsequenz nicht vergessen, die oft unter den Tisch fällt, den Datenschutz.
Oh ja, die DSGVO.
Genau. Ein Zugriff auf einen E-Mail-Server ist immer ein schwerwiegender Vorfall. Wenn Angreifer wochenlang Zugriff auf Mails hatten, in denen Kundendaten, Personaldokumente oder Gesundheitsdaten lagen, dann ist das massiv meldepflichtig.
Das reicht dann nicht, nur den Server zu patchen.
Absolut nicht. Du musst den Behörden erklären, was passiert ist und im schlimmsten Fall deinen Kunden mitteilen, dass ihre sensibelsten Daten weg sind. Der Reputationsschaden ist da oft viel, viel höher als die eigentlichen IT-Kosten.
Dieser Fall zwingt uns wirklich dazu, unsere ganze Philosophie von IT-Sicherheit zu überdenken. Die alte Idee vom Perimeterschutz, wir bauen eine dicke Firewall-Mauer und drinnen sind alle sicher, die ist endgültig tot.
Weil der Angreifer durch den Mail-Server direkt im sicheren Kern steht. Und diese Erkenntnis verändert auch unsere alltägliche Perspektive extrem. Selbst wenn du als Mitarbeiter überhaupt nichts mit IT zu tun hast, das blinde Vertrauen in den internen Absender ist einfach gefährlich geworden.
Ja, wie bei dem Beispiel vorhin mit der Buchhaltung. Wenn der Kollege plötzlich per Mail nach einer dringenden Überweisung auf ein neues Konto fragt, darf man sich nicht mehr darauf verlassen, dass er das wirklich ist.
Ein kurzer Griff zum Telefon kann da echt Unternehmenswerte retten. Und für die Führungsebene verschiebt sich die Verantwortung ja auch grundlegend. Cybersicherheit kann nicht mehr als lästige Technikaufgabe an die IT delegiert werden. Es ist ein zentrales Geschäftsrisiko.
Absolut. Wenn eine Lücke durch die Medien geht, darf der Geschäftsführer nicht einfach fragen, haben wir den Patch installiert?
Sondern?
Die viel unangenehmere Frage lautet, haben wir forensische Beweise dafür, dass in den Wochen vor dem Patch niemand in unserem Netzwerk war? Diese Nuance entscheidet am Ende über das Überleben eines Unternehmens.
Das ist auch ein Weckruf an die Versicherungs- und Beraterbranche, ne? Das bloße Abhaken von irgendwelchen Compliance-Checklisten bietet eine völlig trügerische Sicherheit. Es nützt halt gar nichts, wenn auf dem Papier ein toller Patch-Management-Prozess existiert, wenn die tatsächliche Notfallreife bei Null liegt.
Die Komplexität dieser Angriffe übersteigt oft schlichtweg die Kapazitäten einer ganz normalen mittelständischen IT-Abteilung. Deren eigentlicher Job ist es ja, den Betrieb am Laufen zu halten.
Und wie dramatisch diese Überforderung in der Praxis wirklich war, das illustriert eine echt bemerkenswerte Aktion aus dem April 2021. Da war die Lage in den USA so kritisch, weil abertausende Unternehmen diese winzigen Webshells auf ihren Servern schlichtweg nicht gefunden haben.
Die waren zwar gepatcht, aber die Türen standen noch offen.
Genau. Und die Situation war derart außer Kontrolle, dass das amerikanische Justizministerium einschreiten musste. Die haben eine beispiellose richterliche Anordnung erwirkt, die es dem FBI erlaubt hat, heimlich auf hunderte betroffene, aber komplett private Exchange-Server zuzugreifen.
Wahnsinn, oder?
Ja. Die Bundespolizei drang quasi in die Netzwerke der eigenen Wirtschaft ein, um diese schädlichen Dateien proaktiv zu löschen. Einfach weil die Eigentümer völlig ahnungslos oder heillos überfordert waren.
Ein ziemlicher Präzedenzfall.
Total. Und das ist auch ein Gedanke für dich zum Mitnehmen. Wie weit ist es mit unserer IT-Sicherheit eigentlich gekommen, wenn staatliche Strafverfolgungsbehörden heimlich in unsere Netze einbrechen müssen, um unsere Systeme für uns zu reparieren, nur weil wir komplett den Überblick darüber verloren haben, wer sich eigentlich in unserer digitalen Poststelle herumtreibt?
Da sollte man echt mal drüber nachdenken.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Denk daran, Cybersicherheit beginnt nicht erst beim großen Angriff, sondern bei den kleinen Entscheidungen im Alltag. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn gerne mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Schreib uns auch gerne deine Gedanken zur Folge oder deine Ideen für eine nächste Episode. Bis zur nächsten Folge, bleib aufmerksam und digital sicher.